Tschüss.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered bei Knabe Cola und Fuchs.
Die Bundesliga ist zurück, jetzt auch richtig. Wir haben wahnsinnig viele Tore, tolle Stimmung, krasse Choreos von den Fans und ja, spannende Einblicke schon mal, was die Teams so getrieben haben. Und damit sage ich hallo und willkommen zu dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potzel, heute leider ohne die liebe Miriam Sinnow, die im wohlverdienten Urlaub steckt, bevor sie dann auch richtig reinstartet in die Saison. Ja, aller Bäder immer eine Menge zu tun. Wir haben tatsächlich von euch so unfassbar schöne Willkommensworte bekommen nach unserer letzten Folge, dieser Vorschau-Folge. Es ist wahnsinnig schön zu sehen, ja, wie viel euch unser Podcast, unser kleines Werk hier bedeutet und wie sehr ihr euch freut, dass wir wieder zurück sind, dass wir euch eure Tagesabläufe wieder erfüllen sozusagen. Ganz viele schreiben, dass ihr uns während der Arbeitswege hört, was ich immer irgendwie voll süß finde, dass wir euch so durch den Tag begleiten. Wir haben tatsächlich auch spannende Hot Takes bekommen, haben wir ja nachgefragt, was da so eure Meinungen sind. Was die Meisterinnenschaft angeht, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass an den Münchnerinnen kaum ein Weg vorbeigeht. Es gibt aber einige, die sagen, Union macht den zweiten Platz. Wo ich mich dann frage, ist das dann noch ein Hot Take, wenn das so in aller Munde zu sein scheint? Könnt ihr ja, uns ja mal gerne schreiben, hier unten drunter, direkt in die Kommentare wieder, wie ihr das so fleißig gemacht habt. Außerdem auch ein Hot Take gewesen, Union gewinnt beide Spiele gegen die Bayern, naja, ja, das wird ja jetzt schon nichts mehr. Bevor wir da aber reingehen, einmal noch kurz, HSV und Nürnberg sind in der vergangenen Folge ein bisschen zu kurz gekommen, da hat es kleine Beschwerden gegeben, verstehe ich total, sorry, die Zeit, es ist die Zeit, wo dann einfach manchmal gewisse Sachen nicht mehr reinpassen und wir dann auch schauen müssen, dass wir irgendwie mal zu Ende werden, von daher vielleicht schaffe ich das in dieser Woche, dass wenn wir dann über die Spiele sprechen, da noch kurz ein paar Worte dazu kommen. Aber jetzt legen wir mal los, oder?
Das war der Spieltag.
Wir starten genauso rein, wie auch die Saison gestartet ist, nämlich mit dem ersten FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. 17.000 Zuschauende, mehr als 17.000 Zuschauende im Stadion an der Alten Försterei. Und das hat man gemerkt. Man hat diese Anspannung gemerkt, die Aufregung und eben auch dieses gewisse Etwas in der Luft, wo man gedacht hat, hier geht vielleicht was. Und es sah zumindest für eine gewisse Weile auch so aus. Also es ging direkt sehr unterhaltsam los und Union hat sich definitiv nicht unterbuttern lassen. Allerdings hat es dann in der 26. Minute schon den ersten Treffer gegeben. Den ersten Treffer dieser Bundesliga-Saison von, es ist eigentlich kein Wunder so richtig, wer sonst? Clara Bühl. Die Maschine schlechthin. Und was ich so krass finde, der Vollständigkeit halber, ne, 4:1 ist es dann letzten Endes zu Ende gegangen für die Münchnerinnen. Union hat nochmal aufgedreht, gerade in der zweiten Hälfte, wo ich mich dann phasenweise gefragt hatte, yo, warum nicht vorher schon so, ihr habt's doch drauf. Pernille Harder hat es 2:0 gemacht, kurz nach wieder an für Vigos dort hier in der 60. Minute ist 3:0. Dann hat Nele Bauer-Elsen in der 79. den Anschlusstreffer gemacht. Aber, die eingewechselte Sophie Prost, die hat das 4:1 gemacht, direkt mal für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich finde, bei Bayern ist total aufgefallen, wie krass eingespielt die einfach sind. Und damit haben sie halt den anderen Teams echt eine ganze Nasenlänge voraus. Man merkt einfach, diese Spielerinnen, die da spielen, klar, es sind einige auch gegangen, aber der Großteil ist geblieben und die sind so aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich wie eine einzige Maschine, die da rollt. Auf der anderen Seite maybe dann, okay, wir sind am Anfang der Saison so, aber maybe gegen Ende der Saison dann, für einige Spielerinnen dann doch bald wirklich an der Zeit zu wechseln vielleicht, von wegen nächster Schritt und so, sich da nochmal weiterentwickeln zu können. Weil da bin ich sehr gespannt, wie wir das bei den Münchnerinnen sehen. Ich will jetzt, wie gesagt, ne, es ist der erste Spieltag gewesen. Ich will jetzt noch keine frühen Annahmen hier feststellen. Aber könnte mir fast vorstellen, dass da die eine oder andere nicht unbedingt stagniert, aber vielleicht nicht mehr die Schritte macht, die sie machen könnte. Thema Transfer ist tatsächlich Ariana Caruso. Die ist gerade noch abgegeben worden zu Real Madrid. Und wenn wir bei Union gegen Bayern sind, müssen wir auch einmal über das Thema Stimmung sprechen, denn die Stimmung war bombenmäßig. Also wirklich, war richtig toll. Tolle Choreo von den Unionerinnen auch. Die Münchner Fans, die waren auch am Start. Shoutout an Malo. Da hing ein Banner von Bayern-Fans aus Malo. Ist ein Ort ziemlich in der Nähe, von wo ich herkomme. Ganz cute. Schweinerei, dass ihr Bayern-Fans seid. Aber okay, nein, sorry. Aber Unterschied bei der Stimmung, es war halt eine richtig, richtig schöne Atmosphäre einfach. Meine Fresse, alle haben sich gefreut. So. Und parallel hat aber auch ein DFB-Pokalspiel der Männer stattgefunden. In Mannheim müsste es gewesen sein, jedenfalls Mannheim gegen Lautern. Also nicht in Berlin, nicht in der Nähe, irgendwie was, aber man kriegt es natürlich trotzdem mit. So. Und dann war das Ding, Union gegen Bayern, mega sweet. Mannheim gegen Lautern, ja, ist auch Derby, wie auch immer. Aber muss ein Derby beinhalten, dass man sich so auf die Fresse schlagen will, dass eine Reiterstaffel der Polizei auf den Rasen muss und das Spiel unterbrochen werden muss? Das ist doch komplett irre und zeigt für mich so, so, so tolle irgendwie diese Unterschiede eben in den Welten, wo man lebt, ob man jetzt eben männlich oder weiblich sozialisiert wird auch und in welchen Kreisen man da stattfindet und dass es irgendwie als cool oder witzig gilt, so auszurasten. Und dann heißt es irgendwie von wegen, mimimi, bei den Frauen ist ja keine Stimmung. Doch, plus, wenn Stimmung bei euch heißt, irgendwie so schlimme Pyro zu zünden, und ich finde Pyro schon auch manchmal geil, aber so schlimm abzugehen, dass das Spiel unterbrochen werden muss, was ist daran bitte Stimmung? Dass dann Leute verschreckt nach Hause gehen und irgendwie mit blauen Augen oder whatever, das ist doch quatschig. Also, und das ist jetzt ein Extrem gewesen, aber auch bei vermeintlich normalen Stimmungsbildern, wo man von außen vielleicht nicht unbedingt sagen würde, oh, das ist komplett eskaliert. Da gehen so viele Leute so tierisch besoffen und verprügelt nach Hause. Wundert mich einfach, warum das als so normal angesehen wird und irgendwie die sehr angenehme Stimmung im Frauenfußball als irgendwie was Weirdes angesehen, wo in Anführungszeichen keine Stimmung wäre. Teilt da sehr, sehr gerne mal eure Gedanken. Ich habe da bei Instagram auch schon was zu gemacht und da kam auch schon einiges zurück, dass einige von euch eben auch nur noch zu den Frauen gehen, weil es halt viel angenehmer ist. Ja, auch an die rein Podcast-Hörenden, die nicht in den sozialen Medien unterwegs sind, auch sehr, sehr löblich. Schreibt das hier gerne in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Wo wir bei den Bayern sind, die haben den ersten Titel der Saison tatsächlich schon in der Tasche, nämlich den Titel des Supercups. Ja, auch den haben die Bayern wieder gewonnen. 3:0 gegen den VfL Wolfsburg, war ein schönes Setting, man hat die Freude gesehen, dass es wieder losgeht. Einige Spielerinnen haben noch gefehlt, gerade bei den Bayern, gewinnen Oberdorf, Kett, Zadarzil so, die sind noch raus. Wolfsburg hat es echt ganz gut gemacht, aber München, ja, die Münchnerinnen, die haben von zwei Fehlern von Stina Johannes profitiert und ist dann auch am Ende mit 3:0 gemacht. Damjanovic hat den ersten Treffer gemacht und dann zweimal Bühl. Bühl, die einfach direkt wieder richtig loslegt. Also die Frau, wenn die nicht irgendwie Preise gewinnt, da kommen wir auch gleich noch mit dazu. Dann weiß ich auch nicht. Und dann sind wir eben bei Wolfsburg in der Liga. Glückwunsch an der Stelle erstmal noch an den FC Bayern München zu diesem ersten Titel eben. Glückwunsch natürlich auch zum Auftaktsieg. Und der VfL Wolfsburg, die haben sich in der Liga dann rehabilitiert, sagen wir mal, für dieses 0:3. Sah am Anfang nicht danach aus gegen den ersten FC Nürnberg. Sag mal, was war denn da los, bitteschön? Also, mir fehlen gerade schon wieder die Worte. Ich habe das zu Hause auf der Couch gekickt mit meiner besten Freundin. Und wir haben beide so, also beziehungsweise ich habe vor allen Dingen ein Herz für den ersten FC Nürnberg, das ist bekannt. Wenn da die Hymne scheppert, die Legende lebt, Killer, da bleibt mein Herz nicht kalt. Und meine beste Freundin hat eh auch ein Herz für Underdogs und Nürnberg gegen Wolfsburg, obviously sehr, sehr klare Machtverhältnisse. Und dann legt Nürnberg los und steht irgendwie erstmal 1:0 und dann steht es 2:0, weil die einfach richtig, richtig gut die Konter ausgespielt haben und eben Fehler des VfL Wolfsburgs, die es gegeben hat, ausgenutzt haben. Und dann stand es nach 14 Minuten schon 1:0 und nach 39 Minuten 2:0 für den ersten FC Nürnberg durch Fanny Prunier und durch Kira Bednorz. Naja, und Fanny Prunier, die sollte noch ganz besonders unter die Lupe geraten. Denn, ja, zweite Hälfte, alles kommt anders, als es war. Gelb-Rot für Fanny Prunier und alles bricht ein beim ersten FC Nürnberg. Die haben sich bis dahin wirklich, ja, wackelig gehalten, aber eben zusammengehalten letzten Endes gegen Wolfsburg in der ersten Hälfte noch. Wolfsburg, die haben dann schon einige Räume auch zugelassen, die Nürnberg genutzt hat. Und dann aber in der zweiten Hälfte, also wirklich komplett wild, alles über Bord geworfen aus dieser ersten Hälfte. Und also Wolfsburg, 8 Tore in einer Hälfte. Komplett irre. Minute 56 bis 90 plus 5. Janni Minge verwandelt dabei 2 Strafstöße. Kora Zikai trifft doppelt. Wir haben einfach 3 Tore innerhalb von 7 Minuten. Arashnevic dann auch noch getroffen. Ella Pedemors trifft doppelt. Und Camilla Küver trifft auch noch. Also da durfte wirklich gefühlt jede mal ran. Und dadurch hat Wolfsburg eben die, ja, man muss sagen, es wäre eine Blamage gewesen, wenn sie dieses Auftaktspiel gegen Nürnberg verloren hätten. Und ich habe schon mit ein paar von euch auch so getickert, so, uiuiui, Wolfsburg, was wird denn das? Ja, es wurde eine Machtdemonstration letzten Endes. Aber eben nur in der zweiten Hälfte, in der ersten, da muss man sich schon fragen, heidenei, was war denn da los? Wenn Fanny Prunier diese gelb-rote Karte nicht bekommt, ja, wir befinden uns hier auf ganz wackeligem Eis, dann wer weiß, was dann passiert wäre. Richtig coole Geschichte, aber Monster-Shoutout an die Bolz-Tribüne, die ja einen Vergleich gezogen haben, diese 8 Auswärtstore innerhalb einer Halbzeit. Was Ähnliches und noch Krasseres hat es 2005, 2006 schon mal gegeben, am 4. Spieltag dieser Saison 2005, 2006. Da schaffte Turbine Potsdam es, 10 Tore in einer Halbzeit zu schießen, in der zweiten Halbzeit eben, beim FSV Frankfurt beim 13:0. Shoutout wirklich da, diese Info rausgekramt zu haben. Checkt die Bolz-Tribüne aus, ihr wisst doch Bescheid. Die machen jetzt Spieltags-Recaps auch bei Instagram. Finde ich eine richtig, richtig coole Sache. Spannende Infos da mal mit dabei. Und die kramen ja immer sehr, sehr tief in der Historie. Haben auch so eine Reihe, wo die Historie und die Geschichte der einzelnen Bundesliga-Clubs aufgezeichnet wird. Eben auch mit all den Clubs, die es früher mal waren, eben so zum Beispiel bei der Eintracht Frankfurt, die ja vorher der erste FFC war, was manchmal zu verlieren, wie sagt man, was manchmal verloren zu gehen droht, so rum. Und das holt die Bolz-Tribüne eben wieder vor. Und ja, letzten Endes, wieder zurück zum Spiel, 8:2 für Wolfsburg und trotzdem muss man sagen, Lourdes Romero, die Torhüterin vom 1. FC Nürnberg, hat echt noch ein paar richtig geile Paraden rausgehauen. Und dann ist es halt so sad, dass es dann trotzdem 8:2 ausgeht. Die große Überraschung, die gelungen ist, die hat es in Hoffenheim gegeben oder bei Hoffenheim in Sinsheim. Denn die TSG Hoffenheim, die ja eigentlich auch immer mal nach oben gucken will, die verliert ihren Auftakt mit 1:2 gegen die Aufsteigerinnen vom VfB Stuttgart. Das ist total irre, als Aufstiegsteam auswärts bei Champions League-Anwärterinnen das Spiel zu drehen, damn. Also wirklich und verdient gewonnen. Also wirklich. Die haben da richtig, richtig tolle Leistung gezeigt. Spielerin des Spiels, Maximiliane Rall, Doppelpack innerhalb von 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Like what the hell. Da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Genauso bei der Eintracht, die, wir haben hier Doppelpacks über Doppelpacks. Bei Stuttgart eine Maximiliane Rall-Show. Und bei Frankfurt eine Laura Freigang und Ireleta Memeti-Show. Also die beiden, zwei unfassbar tolle und aufregende Spielerinnen. Laura Freigang macht den Doppelpack, Ireleta Memeti legt ihr doppelt auf. Die sind beide so wuselig unterwegs, die haben so Bock. Und Laura Freigang scheinen eben auch diese Geschichte mit den verpassten Dopingtests ziemlich egal zu sein. Sie zeigt auf dem Platz, yo, ich bin da. Kommt Zeit, kommt Rat, Ende des Jahres oder was soll es da ja eine Entscheidung geben. Und bis dahin liefert sie einfach ab. Köln, muss man sagen, ja, ganz ehrlich, Frankfurt ist nicht das Team, mit dem sich Köln messen sollte. Also nicht gleich panisch werden oder sauer, das muss ich mir vielleicht auch selber sagen, weil wer seit ein paar Jahren schon mit dabei ist, weiß, dass ich gerne mal sauer werde auf Köln, die immer reinstarten in die Saison mit, oh, und diese Saison stabilisieren wir uns und dann geht's immer so stolpernd los. Und bevor das jetzt die Saison wieder so losgeht, wirklich mal eingeordnet, Frankfurt ist wirklich nicht das Team, mit dem sich Köln messen sollte. Da würde ich eher ins Mittelfeld gucken. Wo ich aber auch hingucken würde, ist die Innenverteidigung mit Marina Hegering und Kathi Hendrich zusammen, die wir ja beide aus der Nationalelf zusammen auch schon kennen. Aber auch da eine absolute Maschine, absolute Legenden. Aber auch die beiden waren anfällig. Oder die Defensive eben bei Köln war einfach anfällig. Sodass das eben teilweise auch relativ easy war für die Frankfurterinnen, da durchzukommen. Vielleicht auch da, ja, wobei, nee, ich wollte gerade sagen, die müssen sich vielleicht noch einspielen, aber sorry, Marina Hegering und Kathi Hendrich, die müssen sich nicht einspielen. Auf der anderen Seite ist natürlich, ja, vor allen Dingen mit Britta Karlsson noch als Trainerin, dann so, also das sollte eigentlich sure bet sein. Und nur wegen dieser Geschichten natürlich Köln Meister. Nein, Spaß. So scharf natürlich auch nicht. Meine Güte. Alles ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja, aber da bin ich sehr gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Wie Köln sich da stabilisiert hinten noch. Ich muss gerade mal nachgucken, gegen wen geht's denn für die als nächstes? Ja, bekommst jetzt dann am nächsten Spieltag mit der TSG Hoffenheim zu tun, danach Mainz, Union und dann München. Hoffenheim ist jetzt gerade nach diesem Spiel gegen die Stuttgarterinnen echt ganz interessant. Allerdings hatten wir es ja in der letzten Saison auch, dass sie überraschendes 0-4 hatten hinnehmen müssen, die Hoffenheimerinnen, und dann zurückgeschlagen haben. Also die können sich da auch machen, die können mit sowas umgehen. Das ist ein Spiel, kann ich gar nicht einschätzen. Aber zum Ausblick kommen wir gleich noch. Zwischendurch vorher erstmal noch Blick ganz kurz auf Leipzig gegen Leverkusen. Ein Spiel gewesen, das ich leider nicht geguckt habe. Das aber auch, ja, 2-0 für Leverkusen war zu erwarten, bin ich ehrlich. Cornelia Kramer und Maja Sterner treffen. 2 Fehler von Elvira Herzog bei den Leipzigerinnen, die ein ganz großes Fragezeichen auch sind in dieser Saison, beziehungsweise ja für mich eher ein Team, das ich weiter unten sehe. Aber auch da, ja, weiß nicht, ob Leverkusen so unbedingt das Team ist. Ich glaube, Leverkusen ist ein Team, mit dem sich Leipzig gerne messen wollen würde. Aber realistisch gesehen ist es das nicht. Von daher, all gut, da würde ich auch mal sagen, sicherlich nicht bei Elvira Herzog, die sich sehr ärgern wird über die 2 Fehler, aber auch das passiert, meine Fresse. Ist ja immer so das Ding bei Torhüterinnenfehlern, auch wo wir bei Stina Johannes waren im Supercup. Weißt du, Feldspielerinnen machen ständig Fehler und da ist immer noch irgendjemand, der es auffangen kann. Wenn du halt als Torhüterin einen Fehler machst, dann ist halt ein Tor oder ein Gegentreffer halt. Von daher, ja. Hamburg gegen Freiburg hat es ein 1-1 gegeben und da muss ich ja mal sagen, boah, also bei diesen beiden Teams die Offensive, boah, schwierig. Schwierig. Der HSV hat 0-1 zurückgelegen, weil Nicole Udoku das 1-0 gemacht hat und dann in der 72. Minute hat Nikola Karczewska ja ein ganz, ganz schickes Tor gemacht zum Ausgleich eben und dabei ist es dann geblieben. Es war viel Mittelfeld, viel Ballverluste, viel einfach nicht in Gefahrenzonen kommen. Das war teilweise ganz schön schwer mit anzugucken und das stellen sich mir dann eben auch Fragen, was den SC Freiburg angeht, den ich eigentlich eher so im Tabellenmittelfeld sehe. Und beim HSV hat man schon gesehen, wie doll die strugglen. Und beim HSV auch mal wieder das Thema Torhüterinnen. Schon wieder eine neue Torhüterin, Kinga Szemek, das ist eine Polin, die ist aus West Ham gekommen. Im Juli, beziehungsweise August, jetzt gerade Anfang des Monats zum HSV, war vorher in Frankreich unterwegs und auch in den USA. Und ja, sie, muss man schon sagen, auch nicht so ganz sicher sich gezeigt. Und das Thema Torhüterinnen beim HSV ist einfach eins. Also ist noch dazu Jule Baum neu, die ist 26 vom SC Sand gekommen. Und eigentlich Torhüterin sollte ja schon im vergangenen Jahr Laura Sieger sein. Die war im letzten Sommer gekommen, ziemlich schnell verletzt. Und dann war im Winter nochmal Lea Paulik neu gekommen und die jetzt auch wieder weg ist, genauso Inga Schuld auch weg. Also viele Namen, die da mal im Tor der Hamburgerinnen gestanden haben und was alles aber irgendwie nicht so funktioniert hat, weil dann eben Verletzungen ein Thema waren oder eben die Leistungen und es die nicht so ganz gestimmt haben. Laura Sieger hat jetzt immerhin ihr Comeback im Testspiel gefeiert vor der Saison, aber Szemek ist jetzt eben gestartet und auch sie eben nicht fehlerfrei. Ja, der HSV und die Torhüterinnen. Eine Baustelle. Dann hatten wir noch am Montagabend den ersten FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen. Und ich sag euch, wie es ist. Ja, Montagsspiele sind mau. Und ich hoffe sehr, dass sich das ändert mit der neuen TV-Rechtevergabe. Beide Fanlager haben sich auch sehr klar positioniert. Der SV Werder Bremen nordisch kurz und knapp, nordisch karg, sage ich mal. Einfach fick Montagsspiele. Der erste FSV Mainz 05 hat sich da ein bisschen gewählter ausgedrückt, sagen wir es mal so. Und ich bin ehrlich mit euch, also, ach, das war schon schön. Also, erste Bundesliga am Bruchweg, das ergibt schon dolle Sinn. Also, das wirklich war richtig, richtig schön. Es waren echt zahlreiche Fans da, 2.500 sind es wohl gewesen. Sah mir ehrlich gesagt fast nach mehr aus, aber ich bin ultra mies im Schätzen. Stimmung war toll, man hat auch die Werder-Fans zwischendurch gehört, von denen offensichtlich auch einige da waren. Und dann gab es mal den ganz dollen Schock, nämlich ein superschnelles 1-0 von Werder Bremen nach gerade mal 2 Minuten, eine Co-Produktion von 2 Neuzugängen, nämlich Elena Dohnt und Mai Shimada. Shimada hat per Kopf getroffen und eingeleitet worden ist die ganze Geschichte von der Kapitänin Lina Hauseke, der man einfach den Bock auf dieses auch so angemerkt hat, wie die über dieses Feld gefetzt ist und ja schon wieder Gretchen ausgepackt hat und einfach Einsatz gezeigt hat. Und Anschub nach vorne. Sehr, sehr, sehr tolle Geschichte auf jeden Fall. Aber auch Mainz, muss man ehrlich sagen, richtig tolle Leistungen zeigt. Also es macht Bock auf den Rest der Saison mit dem ersten FSV Mainz 05. Und da muss man wirklich sagen, beide Aufsteigerinnen, Stuttgart ja auch, die haben sogar gewonnen gegen die TSG Hoffenheim eben. Und Mainz hat sich auch nicht lumpen lassen. Mamiko Matsumoto, die hat zwischendurch noch einen Strafstoß gehalten. Völlig irre. Also die Torhüterin des ersten FSV Mainz 05. Dann hat es aber auch noch ein 2:0 gegeben von Werder Bremen, Isabella Jaron, wo die große Frage ist, stand sie im Abseits oder nicht? Ich würde fast sagen, ja, aber VAR oder Torlinientechnik haben wir ja nicht. Und dann ausgerechnet, der erste Bundesliga-Treffer der Mainzerinnen von Saskia Matthijs. Wieso sage ich ausgerechnet? Ja, weil Saskia Matthijs bis vor kurzem noch für Werder Bremen gespielt hat, beziehungsweise unter Vertrag gestanden hat, viel verletzt war, wenig gespielt hat, jetzt im Sommer zu Mainz gewechselt ist und sie dann eben ja dieses erste Bundesliga-Tor gegen ihren Ex-Club macht. Ey, was ist denn das bitte für eine Story? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Der Fußball. Ganz spannende Geschichte da. Saskia Matthijs, ja, das war eine Fünferkette oder was bei Mainz und sie dann so rechte Innenverteidigerin quasi. Ganz spannend sehe ich sie jetzt nicht so unbedingt. Ich sehe sie eher auf dem Flügel, auch eher offensiver. Hat man ja gesehen, ich meine, sie macht dann ein Tor. Und auch sehr spannend, Chiara Busian beim ersten FSV Mainz 05. Die kennen wir ja auch schon aus der Bundesliga vom ersten SC Freiburg, meine Fresse. Die war sehr spannend auch nach der Einwechslung. Hoffe, wir bekommen von ihr auf jeden Fall mehr zu sehen. Bei Werder Bremen ist unter anderem Lilly Porcella eingewechselt worden. Lilly Porcella, die von der SGS Essen gekommen ist, 2 Kreuzbandrisse erlitten hat und der immer noch super, super jung ist, Riesentalent ist, jetzt auch ihr Comeback in der Liga gegeben, nicht nur im Testspiel. Und da will ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen, ein ganz, ganz tolles Porträt von Lisa Seiler bei Elf Frauen. Die hat ein Jahr lang mit Lilly Porcella gesprochen und wirklich tollen, tollen Text geschrieben, sehr persönlich, sehr nah, sehr viele Einblicke so auch ins Thema mentale Gesundheit, wie man damit umgeht. Wirklich verlinke ich euch auch in den Shownotes, tolle Sache. Und tolle Sache natürlich auch Werder. Ach, Werder macht wirklich viel Spaß. Die knüpfen genau da an, wo sie aufgehört haben und nochmal mit noch mehr Offensivpower. Da mit Elena Dont und Mai Shimada. Sehr gespannt, wie die beiden eben eine Larissa Mühlhaus ersetzen sollen. Und Mainz macht auch Spaß, meine Güte. Ach, das wird toll, die Saison. Ich bin wirklich, wirklich begeistert, eben auch von den Aufsteigerinnen, wie die sich bei ihren ersten Partien in dieser Bundesliga gezeigt haben. Das wird toll.
Werbung.
Wenn ihr den Supercup, den ersten Spieltag der ersten Liga oder die bisherigen Spieltage der zweiten Liga verfolgt habt oder in unseren Insta-Stories unterwegs gewesen seid, dann habt ihr ihn schon gesehen, den Nike Control. Das ist der neue offizielle Spielball dieser Wettbewerbe, der eben genannten Wettbewerbe, den Nike stellt. Omnisculpt-Drillen, 4-Panel-Konstruktion, kürzere, versetzt angeordnete Nähte. Heißt letzten Endes, es soll für eine präzisere Flugbahn, eine größere optimale Trefferzone und eine gleichmäßige Ballform sorgen. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Oberfläche, als ich es bisher von Fußballen so kenne. Mega spannend auf jeden Fall und sieht sehr, sehr schnieke aus. Und dahinter steckt halt viel mehr als so ein bloßer Ball. Seit dieser Saison ist Nike nämlich offizieller Partner des Google Pixel Supercups der Frauen, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der zweiten Frauen-Bundesliga. Für 8 Jahre ist diese Partnerschaft angelegt und ist die erste auf Liga- und Pokalebene für Nike in Deutschland. Ein ganz klares Signal also, um den Frauenfußball in Deutschland auch vor allen Dingen langfristig zu fördern. Ich meine, 8 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit. Nike denkt da richtig groß mit Botschaften, nicht nur für die Profis, sondern weit drüber hinaus. Auf den Bällen für die Einlaufkinder beim Supercup zum Beispiel stand Träume groß, der Ball gehört dir. Die Einlaufkinder haben auch T-Shirts getragen mit den Vereinslogos der Amateurvereine der Profis, was irgendwie mega, mega schönes Zeichen ist und super wichtig auch ist, eben nicht nur die Spitze zu fördern, sondern auch die Historie im Blick zu behalten, die Wurzeln zu erinnern und da auch weiter zu fördern. Sprich im Breitensport, im Mädchenfußball vor allen Dingen schon anzufangen. Nike selbst spricht davon, dass diese Partnerschaft für mehr steht als ein Sponsoring. Es sei ein Investment in Sichtbarkeit, Zugang und Inspiration. Man wolle Mädchen dazu ermutigen, ihren Platz im Spiel einzunehmen. Und ich sag euch mal so viel, ich bekomme dabei gerade ganz schön Gänsehaut und das ist ja genau das, was wir nur unterstützen können.
So, kurze Pause hier mal. Ich hoffe, ihr trinkt alle genug. Wir trinken hier Knabe-Cola, das FFP-Getränk quasi. Schmeckt geil, ziemlich zitronig, gibt's mit und ohne Zucker. Also eigentlich perfekt, wenn's mal was anderes als Wasser sein soll. Perfekt zum Fußball gucken. Zu kaufen gibt's Knabe-Cola in gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten. Und wenn ihr es da nicht findet, keine Sorge. Gibt's natürlich auch online auf knabedrinks.de zu bestellen. Also schaut doch direkt mal nach. Wir gönnen uns jetzt mal so eine Cola und dann geht's hier natürlich weiter. Knabe-Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Auch in anderen Ligen wird gespielt, unter anderem in den Regionalligen. Ja, da gehen wir gerade mal rein, denn ein großer, großer Name hat getroffen. Alex Popp trifft bei ihrem BVB-Debüt und das direkt bei Doppel. 13-0 gegen Bielefeld hat Dortmund gespielt. Popp trifft natürlich zweimal per Kopf, wie denn sonst? Außerdem noch Ronja Leubner zum 3-0. Also das funktioniert auf jeden Fall. Popp ja direkt auch die Kapitäninnenbinde. Und weil wir uns ja alle so ein bisschen beömmeln, dass jetzt einfach oder das komplett irre finden, dass einfach Alex Popp jetzt in der Regionalliga spielt, weil der BVB eben nicht aufgestiegen ist in die zweite Liga. Da gibt es auch deutliche Worte von den Verantwortlichen des Vereins, die selbst sagen, wenn wir nicht aufsteigen, dann wäre etwas schiefgelaufen. Die haben sich ja so viele Bundesligaspielerinnen oder halt ehemalige Bundesligaspielerinnen geholt, auch von der SGS Essen. Was ja naheliegend ist, da sind auch einige Spielerinnen und Fans seit Ewigkeiten, genauso wie Alex Popp ja auch. Ist dann in der Nähe auch noch, dann wechselt man da halt dahin. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wenn es so weitergeht mit Alex Popp, dann obviously werden die aufsteigen, keine Frage. Die Preise der FußballerInnen des Jahres sind vergeben worden. Vom Kicker ausgezeichnet, da gibt es ja einige Kategorien, unter anderem eben auch die Fußballerin des Jahres, wo wir jetzt mal hingucken wollen. Julia Gwin ist es geworden und das finden einige Leute schwierig. Ich auch, wenn ich ehrlich bin. Denn ja, Julia Gwin, keine Frage, die ist eine fantastische Fußballerin, eine fantastische Leaderin, DFB-Kapitänin, aber sie hatte eben auch eine durchwachsene Saison. Einige Verletzungen mit dabei, und klar, trotzdem stark. Aber wenn ich mir da zum Beispiel eine Clara Bühl angucke, die so unfassbar konstant immer wieder spielt, und das wirft natürlich dann auch Fragen auf, wie diese Wahl überhaupt stattfindet. Wenn da Sportjournalisten abstimmen, die sich nicht so wahnsinnig doll mit dem Fußball der Frauen auskennen, dann gucken die im Zweifel einfach mal eher nach den Namen. Okay, wen kenne ich denn? Eine Clara Bühl kennt man schon auch, aber dann sieht man Julia Gwin, eine Kapitänin des DFB, viel in aller Munde wegen eben Verletzungen und Comeback und bla 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 und so. Und eine Clara Bühl, die einfach konstant krasse Leistungen abliefert, aber wo das irgendwie normal ist, dass man gar nicht mehr so viel drüber redet, wie unfassbar stark die ist. Den Namen liest man dann vielleicht gar nicht mehr so oft. Und dann denkt man sich so, ja, okay, dann gehe ich halt mit der Julia Gwin. Finde ich irgendwie schwierig. Ich finde solche Awards, na klar, man will irgendwie SpielerInnen hervorheben, aber ja, weiß nicht, trotzdem schwierig. Also auch so Ballon d'Or und so Geschichten haben wir es ja auch ganz, ganz oft, dass es da nicht so ganz zustimmen scheint und man eher sagt, okay, man vergibt die Preise jetzt nach Namen oder was. Sind alles Mutmaßungen, trotzdem schwierig. Julia Gwin hat selber auch gesagt, andere hätten es mehr verdient und das ist irgendwie cool, dass sie da so offen ist, aber gleichzeitig halt auch irgendwie ätzend, wie viel das schon wieder auch zeigt, wo der Fußball der Frauen steht, I guess. Martina Voss-Tecklenburg unterschreibt beim FC Zürich. 3 Jahre nach ihrem letzten Trainerinnenjob geht's jetzt also los beim FC Zürich, beziehungsweise eben nicht jetzt, sie übernimmt nämlich erst ab Oktober. Bis dahin wird noch der aktuelle Trainer Renato Gligorowski das Team leiten. Warum so spät, also warum übernimmt sie so spät? Ja, es gibt wohl, ich zitiere, noch laufende Verpflichtungen. Und da Martina Voss-Tecklenburg ja zuletzt auch ein paar Mal so im Fernsehen zu sehen war, sind meine Gedanken da sehr schnell dahin gewandert. Vielleicht gibt es da noch Formate, in denen wir sie sehen werden? Voss-Tecklenburg war ja schon 2012 Trainerin der Schweizer Nazi gewesen. Also die Schweiz ist jetzt nicht neu. Hat die Schweizerin erstmals zu einer WM und einer EM-Endrunde gearbeitet. 6 Jahre war sie insgesamt da. Dann natürlich kennen wir sie als ehemalige DFB-Cheftrainerin. Hat jetzt beim FC Zürich einen 2-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028. Wir waren gerade schon bei den Mainzerinnen, die wir ja sehr gelobt haben, müssen da aber auch mal was ganz fett ankreiden. Denn es hat ein Skandalchen, beziehungsweise wahrscheinlich einen Skandal gegeben. Das Team ist eingeladen worden, wegen des Aufstiegs sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Schöne Geschichte, ne, wichtiger Step für den Fußball in Mainz. Problem allerdings, ja, das war halt das aktuelle Team. Mit all den Neuzugängen, die eben nicht dabei waren beim Aufstieg. Und die dabei waren beim Aufstieg, die sind nicht eingeladen worden. Und das ist natürlich eine absolute Farce. Also auch so als Spielerin, als Neuzugang würde ich mir auch denken, okay, ich habe hier noch gar nichts gemacht, jetzt trage ich mich in dieses Goldene Buch ein. Why? Und die ehemaligen Spielerinnen, die eben so viel dagelassen haben an Herz und Kraft und Engagement für den Aufstieg, die dann nicht eingeladen worden sind und so fremde Spielerinnen dabei beobachten, die quasi ihren Anteil da übernehmen? I don't know. Weird. Es soll aber wohl schon auch einen zweiten Termin geben, beziehungsweise wird noch geguckt, welcher Termin es dann wirklich ist, aber es soll auf jeden Fall wohl für die Spielerinnen, die jetzt halt noch nicht dabei gewesen sind, noch einen Termin geben, dass die es dann auch wirklich ins Goldene Buch der Stadt Mainz schaffen. Und zu guter Letzt, der Spielplan für die WM 2027 ist raus. Also zumindest was die Stadien angeht. Eröffnung und Finale steigen im Maracanã in Rio de Janeiro. Das legendäre Ding. Und ja, hier müssen wir den Vergleich zu den Männern zeigen. Die WM 2014, als das DFB-Team gewonnen hat im Maracanã. Das ist mir noch sehr, da war ich noch Jugendliche. Das ist mir immer noch sehr im Herzen. Und da gibt's dann eben die Eröffnung und das Finale. Weitere Spielorte sind Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo. Überall dort finden mindestens 7 Spiele statt, darunter mindestens ein K.O.-Spiel. Am 24.07.2027 geht's los mit der Eröffnung im Maracanã. Ich würde mal sagen, fangt mal schon mal an zu planen. Ich muss damit auf jeden Fall auch mal langsam loslegen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Eine ganze große Menge. Champions League Quali, hallo. Das dürfte die letzte Runde jetzt dann mal sein. Wolfsburg steigt mit ein. Wolfsburg spielt am Mittwoch gegen Inter Mailand. Inter Mailand, da kennen wir einige Spielerinnen. Allen voran Carolina Lea Williams dort hier. Ex-Münchnerin, Ex-Leverkusenerin und natürlich Lina Magull. Das dürfte ganz süß werden, wenn sie da ehemalige Nationalelf-Kolleginnen wieder trifft. Frankfurt spielt ebenfalls am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain. Mit absoluten Stars auch. Sakina Kashaoui, Griechen Borg, Elisa de Almeida, Jackie Ronan, das sind große Namen. Paris Saint-Germain waren 2015 und 2017 Finalistinnen in der Champions League, 2020-21 Meisterinnen geworden in Frankreich und 4-fache französische Pokalsiegerinnen. Außerdem, maybe ganz interessant, Ajax gegen Real Madrid. Könnte auch spannend werden. Ajax finde ich spannend, Niederlande ja noch nicht so weit wie die Spanierinnen, was den Frauenfußball angeht, aber Ajax immer ein Verein, die viel zu bieten haben, die sehr, sehr viel ja auch Jugendarbeit leisten, einen ganz spannenden Fußball spielen, geschlechtsübergreifend und Real Madrid natürlich, I mean Real Madrid, oh, come on, Real Madrid, Barca, Spanien, muss man nicht viel mehr zu sagen. Übertragen wird das Ganze beim DF1, also checkt mal aus, ob ihr den Sender empfangt und dann könnt ihr diese dritte Quali-Runde der Women's Champions League tatsächlich verfolgen, bevor es dann am Wochenende eben in die Bundesliga wieder geht. Spieltag Nummer 2 nach diesem aufregenden ersten Spieltag der Bundesliga 2026-27 geht's los am Freitag mit Köln gegen Hoffenheim. Zwei Teams, die verloren haben, die sich schwierig angestellt haben. Ich würde auch sagen, eigentlich muss Hoffenheim das gewinnen, wenn die gerade eben weiter nach oben gucken wollen. Und gerade mit diesem 1-2 gegen Stuttgart muss da eine Reaktion kommen von den Hoffenheimerinnen unter Eva-Maria Wirschinger, die das ja schon mal gezeigt haben, dass sie das können nach einer dollen Niederlage auch tatsächlich zurückkommen. Samstag haben wir dann Freiburg gegen Union Berlin. Das könnte so eine Kategorie sein, wo ich mal gespannt bin, wer sich da durchsetzen kann. Und dann Stuttgart gegen den HSV. Da bin ich sehr gespannt. Stuttgart hat ja vorgelegt, HSV immerhin mit Unentschieden gestartet. Beides Teams, für die es um den Abstieg gehen wird, die da auf jeden Fall den Fokus drauf haben. Da kann man sich schon mal vorarbeiten, wenn man da punktet, beziehungsweise siegt. Am Sonntag geht's weiter mit Frankfurt gegen Nürnberg. Nürnberg einfach so ein fieses Auftaktprogramm. Ey, meine Güte. Erst Wolfsburg, dann Frankfurt. Aber gegen Frankfurt, da hat's für die Nürnbergerinnen ja eine ganz legendäre Geschichte gegeben in 5-3. Wenn ihr mal reinhören wollt in unsere Folge mit Nastassja Lein, die jetzt auch tatsächlich die Kapitänenbinde trägt, hier so als kleiner Side-Fact nochmal, was mich super freut, eine ganz, ganz tolle Spielerin sowieso, aber auch tolle Person, haben ein Interview auch schon mit ihr geführt und da hat sie auch gesagt, ja, also dieses 5:2, ganz ehrlich, das guckt sie sich schon mal ganz gerne auch nochmal an. Das ist was, das ist im Kopf geblieben. Dann auch noch am Sonntag Bayer Leverkusen gegen Wolfsburg. Ist das unser erstes richtig fettes Topspiel? Zwei Teams, die sicherlich mindestens in die Champions League kommen wollen. Oder war unser erstes Topspiel schon Union gegen Bayern? Was meint ihr? Ich würde, ja, auch wenn ich viel von Union halte und glaube, dass die Schritte machen werden in dieser Saison, so das erste richtige Topspiel, auch wegen Thema Augenhöhe und so, ist, glaube ich, Leverkusen und Wolfsburg. Meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, ihr wisst doch wohin. Kommentare, DMs, Instagram, frauen.fußball.podcast, wisst ihr Bescheid. Und am Sonntag auch noch Werder Bremen gegen RB Leipzig. Interessant zu gucken, wo die Teams stehen. Orientiert sich Werder nach oben und macht Leipzig platt oder habe ich Leipzig komplett falsch eingeschätzt. Und Montagabend dann noch München gegen Mainz. Auch die Mainzerinnen, echt hart. Aber da, die können nur gewinnen, würde ich sagen, oder? Also, und nach diesem Spiel gegen Werder? Why not eigentlich? Saskia Matthijs, Top-Torschützin? Let's go, würde ich mal sagen. Liebe Grüße an der Stelle, falls ihr diesen Podcast hört. Und damit sage ich, sind wir durch? Ich habe wieder fast 40 Minuten gegen eine Wand gelabert. Das wird in der nächsten Folge anders werden. Miri ist wieder zurück und tatsächlich auch eine Interviewpartnerin. Ich sag's jetzt einfach mal. Paulina Krumbiegel von der SGE wird zu Gast sein und ich freue mich brutal, weil ich Riesenfan von ihr schon war bei der TSG Hoffenheim. Dann ist sie nach Italien gegangen. Absoluten Weg, den man nicht so zwingend auf dem Schirm gehabt haben müsste. Bin ich sehr gespannt. Haut eure Fragen an Paulina Krumbiegel sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das wird gut. Wird eine gute Fußballwoche, richtig voll, ein geiles Wochenende wieder. Leute, ihr wisst doch, geht in die Stadien, teilt die große Freude am Fußball, vor allen Dingen am Fußball der Frauen, mit einer viel, viel schöneren, angenehmeren Stimmung als bei den Männern. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bye, bye.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.